Gerade im B2B wird es immer wichtiger werden, dass die Unternehmen nicht nur exzellente Produkte herstellen oder verkaufen, sondern auch die ergänzende Software einen Wettbewerbsvorteil bietet.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge CX Insight. Heute geht es um UX/UI-Design bei Software-as-a-Service-Lösungen, kurz gesagt um SaaS. Und jetzt nochmal auf Deutsch, es geht um die Oberflächengestaltung von Webanwendungen. Warum man diese Art von Gestaltung nicht mit der Gestaltung von Webshops vergleichen kann und worauf es bei SaaS-Design ankommt, darüber spreche ich heute mit Jochen Martens, Leitung Kreation bei der Medienwerft aus Hamburg. Hallo Jochen, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Laura, ich freue mich auch.
Schön. Meine erste Frage, die habe ich gerade eigentlich schon vorweggenommen. Wie unterscheidet sich denn das User-Interface-Design für einen Webshop im Vergleich zu Software-as-a-Service-Lösungen, also einer Webanwendung im B2B-Bereich? Welche besonderen Herausforderungen ergeben sich denn dabei?
Ja, also in Webshops, egal ob B2B oder B2C, sind die Anforderungen eigentlich da immer ähnlich. Es geht grob darum, einen Produktkatalog darzustellen und es dem Endkunden so leicht wie möglich zu machen, diese Produkte zu erwerben. Nun gibt es ja den E-Commerce jetzt schon seit einer geraumen Zeit. Da gibt es viele Best Practices am Markt, viele Usability-Regeln, die man einhalten sollte, um die Erwartungshaltung des Kunden da nicht zu enttäuschen. Daher ist es in den Webshops, in der Grundstruktur sehen die sich da oft ähnlich. Und sind natürlich daraufhin optimiert, so viel Umsatz wie möglich zu generieren. Der Fokus liegt hier also klar auf der Conversion und der stetigen Verbesserung des Kaufprozesses.
Ja.
Bei einer SaaS-Anwendung können die Erscheinungsformen da sehr vielfältig sein. Da kann es um das Monitoring, die Steuerung oder die Analyse moderner Anlagen, Maschinen oder Infrastrukturen gehen. Da kann es sich um einzelne Webanwendungen handeln oder um ein hochkomplexes B2B-Portal, das da die unterschiedlichsten Services eines Unternehmens bündelt. Und je nach Anforderungen oder Zielgruppen kann es an die Benutzeroberfläche da auch die unterschiedlichsten Anforderungen, Optik, Usability und Funktion geben. Daher kann man nicht wie bei einem Webshop da auf Templates zurückgreifen, und fängt zum Teil wirklich bei einem weißen Blatt Papier an in der Konzeption. Und die Herausforderungen an die Gestaltung und Konzeption von SaaS-Lösungen sind eben hier wirklich sehr vielfältig. Ne? Das fängt dabei an, dass wir die Bedürfnisse des Endnutzers wirklich erstmal verstehen müssen. Ja, wir müssen uns anhand der zu entwickelten Use Cases für eine grundlegende Oberflächengestaltung entscheiden. Wir müssen als Designer und Konzepter verstehen, welche Daten verfügbar sind und welche Daten wir in welcher Form überhaupt darstellen müssen, damit der Nutzer sie sehr schnell versteht. Und eine weitere Herausforderung fällt mir da noch ein, dass wir zum Teil für die Bedürfnisse der Kunden Services entwickeln müssen, die ihm in seinem Daily Business da wirklich helfen. Und da betritt man dann zum Teil auch echtes Neuland. Sprich, Benchmarking ist da nicht möglich, da es diesen Service so in dieser Form eventuell noch gar nicht gibt.
Okay, verstehe. Also anders als bei Webshops, eigentlich komplett anders als bei Webshops, muss man sich wirklich jedes Mal in die Kundenbedürfnisse reindenken und eigentlich bei Null anfangen mit der Gestaltung und mit dem Ansatz, den man eigentlich braucht, um hier darzustellen, was der Kunde sich wünscht und was er in seinem Alltag gebrauchen kann. Jetzt stell dir mal vor, du hättest die Aufgabe, ein Dashboard für ein Unternehmen zu gestalten, das sofort alle wichtigen Informationen vermitteln soll. Welche visuellen Elemente und welche Datenvisualisierungen würdest du denn da verwenden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden?
Ja, also Dashboards sind immer das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, viele Informationen auf begrenzten Raum darzustellen. Ja, dann, also die Zeit von Endkunden, also die Benutzer einer Software, die ist da immer sehr knapp. Und die Software, die soll ja eine echte Hilfe sein. Und im ersten Schritt ist es da wichtig für den Nutzer überhaupt erstmal die relevanten Daten und Informationen zu definieren und zu priorisieren. Denn so ein Dashboard, das kann noch so schön sein. Ja, wenn die Daten keinen Mehrwert für Nutzer haben, dann sind sie auch wirklich sinnlos.
Das stimmt.
Und für die Visualisierung muss dann immer abgewogen werden, ob die Inhalte einen rein informativen Charakter haben oder ob die Funktion da im Vordergrund stehen soll. Im ersten Fall kann das bedeuten, dass eine schöne Infografik vielleicht die beste Wahl ist. Ja, also wenn es darum geht, eine Zahl präsent darzustellen oder eine Statistik optisch schön darzustellen. Wenn es darum geht, aber den Nutzer eher zum Handeln zu bewegen, dann kann das eher eine modern gestaltete Tabelle mit hohem Interaktionsgrad sein. So, und bei dem holistischen Blick dann auf das Dashboard ist es dann wichtig, die Informationen je nach Wichtigkeit optisch unterschiedlich auch stark hervorzuheben. Ja. Also gibt es zum Beispiel einen Bereich mit Warnungen, dann kann man sich schon vorstellen, ne, dann sollte dieser dem User natürlich sofort ins Auge fallen. Und ich nenne das jetzt mal priorisierte Scannability. Um das zu erreichen, hat der Designer natürlich viele Mittel zur Verfügung. Da geht es dann zum Beispiel eben um den gezielten Einsatz von Farben. Je wichtiger eine Information ist, desto lauter sollte denn die Farbe auch sein. Dann eine Sache noch vielleicht, die mir da einfällt. In den letzten Jahren ist das Thema Micro-Animations immer wichtiger geworden. Das sind so kleine Animationen in der Oberfläche, primär mit dem Ziel, den Nutzer durch den Datendschungel zu führen und die Experience mit noch mehr Spaß zu versehen auch. Spaß ist ja auch immer wichtig.
Ja, das stimmt. Man
kann sich mal eine Infografik wie ein Balkendiagramm schrittweise aufbauen. Ja, oder es gibt eine Animation als Hinweis auf eine erfolgreiche Aktion des Nutzers. Also insgesamt geht es eigentlich darum, eine gute Mischung von Bildern, Infografiken, Tabellen und Text zu erzielen, um den User da nicht zu überfordern.
Okay, wow, da habt ihr als Designer auf jeden Fall eine große Herausforderung, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die wichtigen Dinge zu gestalten, die in den Vordergrund sollen. Und das alles entsprechenden Bedürfnissen anzupassen. Jetzt habe ich mich mal umgehört. Ein gängiges Prinzip ist ja diese Jobs-to-be-done-Methode im UX-Design. Kannst du bitte erstmal unseren Hörern und auch mir erklären, was genau damit gemeint ist und wie dieses Prinzip im funktionalen Design einer Software angewendet wird?
Ja, also ganz kurz geantwortet bedeutet es genau das, was es sagt. Also welche Aufgaben muss der Nutzer erfüllen? In unserem Fall, welche Aufgaben sollte der User mit unserer Software lösen können? Also die Endkunden möchten die Software ja nicht benutzen, weil sie da ist, sondern weil sie irgendeine Aufgabe lösen müssen. So, und das klingt erstmal völlig banal und auch selbstverständlich, so, ne, dass man sich darüber Gedanken macht. Und doch ist diese Sicht noch nicht in jedem Unternehmen vorhanden. Aber dabei ist es zwingend erforderlich, den Nutzer und seine Bedürfnisse in allen Betrachtungen da ins Zentrum zu setzen. Und diese Bedürfnisse sind eben sehr unterschiedlich. Ne? Da vielleicht mal zwei Beispiele. Also da will ein Werkstattleiter vielleicht wissen, welche Maschinen heute eine Reparatur benötigen oder eine Statistik über die Ausfälle von Maschinen haben. Oder da ist der Bauleiter, der seine Baustellen im Blick behalten will und planen muss und eine Möglichkeit braucht, alle Gewerke so zeitsparend wie möglich einzuplanen und zu steuern. Also die Aufgaben, die unterscheiden sich natürlich zum Teil sehr stark voneinander.
Ja.
Und wenn wir diese Jobs-to-be-done-Methodik einsetzen, dann versuchen wir, die Erkenntnisse direkt vom Kunden, also von dem Benutzer der Software am Ende, in Interviews zu erfahren, oder im Team in Workshops zu arbeiten. Dabei versuchen wir dann, die täglichen Ziele des Kunden in direkte Ziele und indirekte Ziele zu unterteilen. Ein direktes Ziel kann dabei das konkrete Abarbeiten einer To-Do-Liste sein. Und indirekte Ziele, die sind dann nicht so leicht herauszufinden. Ne? Da kann es dann auch mal wirklich um emotionale Aspekte gehen. Also vielleicht will der Werkstattleiter, den ich eben erwähnt habe, eine Möglichkeit haben, seinen Maschinen einen individuellen Namen zu geben, um so der Anwendung einen persönlichen Touch zu geben.
Okay, verstehe.
Beim Thema, und beim Thema SaaS oder Self-Service-Portale ist die Kundensegmentierung auch ein wichtiges Thema. Auch hier helfen die Erkenntnisse, dann den unterschiedlichen Nutzern nach Login personalisiert die passenden Funktionen je nach Aufgabe angezeigt werden können. Und vielleicht nochmal erwähnt, warum diese Methode auch wirklich gut und wichtig ist. Denn eine grundlegende Annahme der Methode ist, dass sich die zu erfüllenden Aufgaben über einen längeren Zeitraum nicht grundsätzlich verändern. Also kann sich das Unternehmen bei der Entwicklung der Software sicher sein, dass die Wirtschaftlichkeit auch über einen längeren Zeitraum gegeben ist, wenn die Software auf Erkenntnissen dieser Methode basieren.
Ja, das klingt sehr nachhaltig gedacht und vor allem sehr kundenzentriert, also sehr nutzerzentriertes Denken. Also es geht eigentlich immer um den Nutzer, es geht um sein Handeln, um sein Denken. Und dahin geht auch eigentlich meine nächste Frage schon, weil man es ja von sich selbst auch kennt. Oft ist der erste Eindruck entscheidend, ob man sich gerne mit einer Software beschäftigt. Du hast vorhin gesagt, ob man Spaß eben hat oder nicht. Abhängig natürlich einerseits von der Bedienbarkeit, aber auch ganz stark von den Gefühlen, die durch so eine Software ausgelöst werden. Welche Rolle spielt denn bei der Auswahl einer SaaS-Lösung das Design? Kann man da auch gezielt positive Emotionen auslösen?
Ja, absolut, absolut. Also im Arbeitsleben spielt heutzutage die Work-Life-Balance ja eine immer wichtigere Rolle. Ein Arbeitnehmer, der jeden Tag eine bestimmte Software nutzt, der erwartet natürlich, dass diese Software Stress vermeidet und ihm nicht noch mehr schlaflose Nächte bereitet, Zweifel. Deswegen sollte diese Software oder Web-App so smart und leicht zu bedienen sein, dass der User wenig oder gar keine Schulung braucht. Also Ziel sollte sein, den Anwendern das Gefühl zu geben, dass sie die Software in kürzester Zeit beherrschen, auch wenn sie vielleicht kein Digital Native sind. So eine Software auf Anhieb zu beherrschen, das kann dem Nutzer wirklich ein Gefühl vermitteln, die Lage im Griff zu haben.
Ja, das stimmt.
Und das ist mal die Basis, ne? Also die leichte Bedienung und sein Tagespensum zu schaffen und eventuell eben auch vor dem Team und dem Chef zu glänzen. Da kann eine Software helfen.
Ja, das stimmt.
Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, den Nutzer vielleicht sogar ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ja, das kann schon bei dem sogenannten Onboarding geschehen. Also du kennst das vielleicht auch. So, also der User, man öffnet zum ersten Mal die Software oder loggt sich zum ersten Mal in ein Portal ein und wird mit einer geführten Tour durch die Anwendung überrascht, die mit einer netten Ansprache beginnt. Ja, da macht auch der Ton die Musik. So, also auch im B2B erwarten die Nutzer längst nicht mehr, dass der Text eine hohe Distanz haben muss. Da geht dann auch mal ein Du oder ein Hallo, das schön, dass du da bist.
Ja.
Und hier geht es dann auch um Motivation, ne, und auch den Ansporn, dass man nicht weit entfernt ist von seinem Tagesziel.
Ja.
So, dann kann man auch noch Gamification einsetzen. Da kann man dann noch mehr emotionalisieren. Ein bekanntes Beispiel ist hier, dass man den Nutzer dazu bewegt, seine Daten im Kontobereich zu vervollständigen. Je mehr Daten man eingetragen hat, desto mehr digitales Lob bekommt man oder wird gar mit Incentives belohnt.
Mhm.
Ja. Und du hast ja auch das Design eben angesprochen. Also natürlich spielt das Design eine Rolle, ja. Also gerade wenn ein Kunde die Qualität und das Design eines Produktes wie einer Maschine oder eines Fahrzeugs schätzt, der wird dann echt enttäuscht sein, wenn er diese Designqualität nicht auch in der Software wiederfindet.
Ja, das stimmt. Bleiben wir mal bei den softeren Effekten, die so eine Software haben kann. Wie kann man denn auch Kundenbindung stärken, dass die Kundenbindung einfach gestärkt wird durch die Bedienung der Software? Worauf muss man denn da besonders achten, dass man den Kunden hält und auch begeistert?
Also oft gibt es ja eine Verbindung von physischen Produkten und der dazugehörigen Software. So, und hat der Kunde da eine starke Markenbindung und schätzt die Produkte und den bestehenden Kundenservice, dann erwartet er die gleiche Experience auch dann im Digitalen. Das heißt, die Software ist in diesem Fall die Kundenbindungsmaßnahme und der Wettbewerbsvorteil. Also, und wenn die Nutzererfahrung gleichbleibend schlecht ist und dadurch dem Unternehmen da im Zweifel sogar ein finanzieller Schaden entsteht, dann scheuen sich heutzutage Unternehmen auch nicht vor einem Wechsel.
Ja.
Der Wettbewerber mit der innovativsten Software, der bekommt dann halt da den Zuschlag. Ne? Und ansonsten gilt es natürlich immer, nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Also der Vorteil an so einer webbasierten Software ist es ja, dass es stetig Verbesserungen in der Usability und neue Features geben kann, ohne dass der User dafür groß etwas tun muss. Also er muss ja nicht die Software neu installieren oder ne, irgendwas, sondern das kann im Silent-Modus passieren. Also das heißt, kann es wirklich still im Hintergrund neue Aktualisierungen geben, um dem Nutzer da stetig neue Innovationen bieten zu können. Und daher sollte so eine SaaS-Lösung stetig neu, also stetig weiterentwickelt werden, da den Innovationsgrad auf einem gleichbleibend hohen Niveau zu halten.
Okay. Ein mindestens genauso wichtiger Punkt oder vielleicht nicht ganz so wichtig, aber auch ein sehr wichtiger Punkt wie die positive Experience ist die freie Wahl der Endgeräte. Man möchte ja gleichermaßen Smartphone, PC, Tablet benutzen können und da muss ja auch die Software genauso laufen, genauso performen. Welche Herausforderungen gibt es denn dabei und wie klappt es mit der Umsetzung?
Ja, also der große Vorteil einer cloudbasierten Software ist ja die Möglichkeit der Responsivität. Also die Benutzung der Software auf den unterschiedlichsten Endgeräten. In der Analysephase eines Projektes muss da festgelegt werden, wie die Nutzerszenarien sind und wie stark die Software auch mobil genutzt werden soll. Also natürlich kann es gerade im B2B-Bereich Cases geben, wo vielleicht die primäre Nutzung wirklich auf dem Laptop passiert. Aber grundsätzlich gilt es natürlich darauf zu achten, dass die Nutzung auch mobile funktioniert, weil das auch immer mehr von den Endkunden eingefordert wird, dass man mobil vor Ort vielleicht auf einer Baustelle die Software nutzen kann.
Genau.
Und natürlich ist es da manchmal eine große Herausforderung, komplexe B2B-Prozesse da auch mit dem Smartphone intuitiv bedienbar zu machen. So, und hier gilt es aber wirklich früh mit dem User-Testing zu beginnen. Und das wird einem heute auch relativ einfach gemacht, weil es da Design-Tools gibt wie Figma, die immer weiterentwickelt werden und die da auch einen starken Fokus drauf haben, da High-Fidelity-Prototypen zu erstellen, die dann diese Nutzerszenarien im Idealfall mit echten Kunden auch da dann eingesetzt werden kann zum Testen. Zum Thema Nutzerszenarien vielleicht nochmal. Natürlich kann es auch sein, dass die Nutzung auf dem Smartphone eine ganz andere ist oder zum Teil andere ist als auf dem Laptop. Sprich, die zu erledigen Aufgaben andere sind als eben auf dem Laptop. So, und so kann es dann sinnvoll sein, Informationen oder gar ganze Funktionen auf dem Smartphone wegzulassen, um Raum für die benötigten Features zu geben. Das kann zum Beispiel ein QR-Code-Scanner sein, der den der Nutzer wiederum auf dem Laptop dann eben nicht braucht.
Okay, also auch hier wird wieder ganz individuell angepasst, sogar abhängig vom Endgerät. Wow.
Ja.
Jetzt gehen wir genau dahin, nämlich dieses Entwickler und Designer, die dahinter stecken, hinter dieser Software, die das so individuell anpassen, wie zum Beispiel ist da jetzt ein QR-Code oder welche Funktionen lassen wir weg? Zum Beispiel UX-UI-Experten von der Medienwerft. Welches Wissen und welche Expertise sind denn erforderlich, um eine Softwareoberfläche effektiv zu gestalten?
Ja, also unsere Customer Experience-Experten in der Medienwerft haben da ein wirklich breit gefächertes Skillset. So können wir die Leistung in so einem Produktdesign-Prozess auch ganzheitlich abbilden. Da geht es dann um User Research, mit dem man immer anfangen sollte, in der Analysephase. Da geht es um Workshop-Methoden wie Design Thinking oder Design Sprints. Da geht es um die Erstellung, um die eigentlichen Konzepte in Form von Wireframes und wie eben angesprochen von Prototypen bis hin eben zu den User-Interface-Designs. Also wie sehen denn die Oberflächen aus, dass sie auch markenstringent daherkommen und modern und qualitativ hochwertig wirken. Und am Schluss dann das stetige Testing, also das User-Testing, wo man natürlich auch die entsprechenden Skills zu braucht. Und unser Ansporn ist da eigentlich immer stets, dass wir da Lösungen kreieren, die einen echten Mehrwert für den Nutzer bringen. Wichtig ist bei all dem, nie den Fokus auf die eigentlichen Ziele zu verlieren. Und auch ich strapaziere das jetzt, ne, aber es ist halt so wichtig, und stets den Nutzer in das Zentrum aller Betrachtung zu setzen.
Ja.
Wir haben da sehr viel Spaß auch daran, uns in die unterschiedlichsten Zielgruppen und Branchen hinein zu versetzen, ne? Ob es nun B2B oder B2C ist. Ja, das ist gerade im SaaS-Bereich einfach sehr wichtig.
Okay.
Ja, was dann noch auch wichtig ist, die Fähigkeit zu haben, sich schnell in vorhandene Unternehmensprozesse hineinzuversetzen und daraus die passenden digitalen Services zu entwickeln. Also zum Teil fangen wir da bei der Konzeption, wie schon erwähnt, bei Null an, und es gibt vielleicht noch keine vergleichbaren Services oder Software am Markt, an der wir uns orientieren können. Das erfordert natürlich ein hohes Maß an Kreativität und das Wissen von UX-Methodiken, um da ein funktionierendes Produkt zu konzipieren.
Okay.
Und sehr wichtig ist auch die Erfahrung darin, welche Software-Patterns State of the Art sind. Ja, digitale Oberflächen sind da einem steten Wandel unterzogen. Da gibt es immer wieder neueste Innovationen, die man da im Blick behalten muss. Und ja, und eine weitere Fähigkeit vielleicht noch als Abschluss, das ist das sogenannte UX-Writing. Das wird auch oft unterschätzt, bedeutet die Fähigkeit, den Nutzer durch ein klares Wording durch die Software zu führen. Das muss man sich so vorstellen, dass man wirklich sich Gedanken macht bei jedem einzelnen Button, was steht denn da drauf, damit der Nutzer auch wirklich versteht, was passiert, wenn ich darauf klicke.
Ja.
Ja, da machen sich unsere Experten auch Gedanken zu.
Wie tief müsst ihr als Experten denn in eine Branche eintauchen, um zum Beispiel auch Upselling-Ideen durch Konzeption zu generieren?
Ja, am Anfang einer Kundenbeziehung setzen wir uns sehr intensiv mit dem Unternehmen und deren Produkten auseinander. Das machen wir zum Teil so intensiv, dass es vorkommt, dass wir einen besseren Überblick über das Produktsortiment und das Business haben als der Kunde zum Teil. Und in diesem Zusammenhang sind vorausgegangene Use Case und Customer Journey Workshops auch wichtig, damit wir da noch genauer verstehen, an welchem Punkt der Journey eine Upselling-Maßnahme da überhaupt sinnvoll sein kann. Und ja, also gerade in so SaaS-Lösungen oder B2B-Portalen, wo es nicht, vielleicht auch nicht primär um das, ich nenne es jetzt mal in B2C-Sprache, Shopping geht oder um das Kaufen, ja, von irgendwelchen Services, da muss man dann natürlich sehr behutsam mit solchen Ideen umgehen, weil wir in so einem Self-Service-Portal den Nutzer nicht daran behindern dürfen, seine Aufgaben zu erfüllen.
Ja, ja.
Also nur da, wo es dem Nutzer einen gewissen Mehrwert bietet, können wir dies tun. Das kann zum Beispiel sein, indem wir ihm das Upgrade zu einem höheren Service-Paket empfehlen, damit er nicht mehr so viele Ausfälle seiner Werkstattmaschinen hat. So. Und wenn der Kunde dann direkt im Portal mit integriertem Webshop dieses Upgrade mit wenigen Klicks erledigen kann, dann ist das Ziel erreicht. Ja, dann ist das Unternehmen happy, weil der Umsatz erhöht wurde, und der Kunde ist happy, weil er da eine gute Experience hatte.
Okay, super. Angenommen, es gibt schon eine bestehende Lösung, die beibehalten, aber verbessert werden soll. Könnt ihr hier auch bei der Optimierung von einer SaaS-Lösung unterstützen?
Ja, definitiv. Also wir müssen da nicht immer beim weißen Blatt Papier beginnen. Bei so einer bestehenden SaaS-Lösung, da würden wir im ersten Schritt eine intensive Analyse durchführen. Diese beinhaltet dann zum Beispiel ein UX-Audit. Da machen wir in der Regel einen sogenannten kognitiven Walkthrough. Ja, schwieriges Wort, aber das bedeutet, dass ein User Experience Experte von uns sich in die Rolle eines Kunden versetzt und versucht, die Aufgaben dieses Kunden durchzuführen. Da purzeln dann immer Optimierungspotenziale raus, die wir nach der Schwere des Problems dann in Stufen clustern und eine klare Handlungsempfehlung geben können. Falls noch nicht im Vorwege geschehen, empfehlen wir auch immer, dass wir uns mit den Kunden in Verbindung setzen dürfen und in Interviews und Tests da mit den Kunden noch weitere Optimierungspotenziale herausfinden. Und diese Erkenntnisse ergänzen und bestätigen dann im Idealfall dann unser UX-Audit. Ne? So, und die daraus folgenden Maßnahmen, die werden dann in so einen Backlog überführt und werden gemeinsam mit dem Kunden priorisiert. Und ganz wichtig auch, dass wir da immer auch Quick Wins definieren. Das heißt, die Maßnahmen, die schnell umzusetzen sind und eventuell auch ein hohes Optimierungspotenzial bedeuten.
Okay.
Und bei der Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen können wir natürlich auch weiterhin dann unterstützen.
Okay, jetzt bleiben wir mal weiterhin hypothetisch. Angenommen, es gibt ein bestehendes Inhouse-Designer-Team für eine SaaS-Lösung. Welche Vorteile hat es denn, eine externe Agentur wie euch als Medienwerft dazu zu holen?
Ja, also wir kennen da wirklich die unterschiedlichsten Kollaborationsmodelle. Also wir haben Kunden in der Tat, die haben da bestehende Inhouse-Teams und sind auch wirklich schon gut aufgestellt im Bereich UX-UI-Design. Wir haben Kunden, die haben in diese Richtung noch gar keine Expertise und alle denkbaren Varianten dazwischen. So, und aber selbst bei einem bestehenden Team, Inhouse-Team, kann es Sinn machen, uns an Bord zu holen, wenn es zum Beispiel zu Engpässen kommt und wie das Team da ergänzen soll. Ne? Also da können sich unsere Experten dann auch wirklich so in die bestehenden Teams und die Prozesse integrieren, dass sich das für das jeweilige Unternehmen wie ein neuer, vollwertiger Mitarbeiter anfühlt. Und es kann aber auch vorkommen, dass es ein kleines Inhouse-Team gibt, da es da aber Lücken in den Skills gibt, Lücken in den Wissen gibt, die wir dann mit unseren Experten dann füllen können. Das kann auf Consulting-Level sein, das kann aber auch eine spezielle Methode sein, die da fehlt im Inhouse-Team, wie zum Beispiel einen Workshop leiten. So, und ein weiterer Case ist, dass wir noch Unternehmen dabei unterstützen, agile Prozesse einzuführen und auf allen Führungsebenen das Verständnis für UX-Design zu schärfen, weil das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ja, und es ist einfach heutzutage wichtig, diese agile Arbeitsweise und diese User-Centric-Denke und Mindset. So, und das einzuführen, da scheitern oft Inhouse-Teams, weil die auch zum Teil befangen sind. Und wenn wir von außen kommen und da auch ein bisschen Stakeholder-Management betreiben, dann klappt das in der Regel. Und insgesamt ist das einfach, kann man sagen, dass es immer gut ist, sich nochmal einen Blick von außen zu holen. Denn oft stellen wir einfach fest, dass Inhouse-Teams oft sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen.
Okay, super. Jochen, jetzt kommt auch schon meine allerletzte Frage für heute. Und zwar, ja. UX, UI, SaaS, das sind ja jetzt alles Begriffe, die nicht mehr ganz so neu sind, aber mittlerweile eigentlich ein fest etablierter Bestandteil in der guten Webgestaltung. Wie siehst du denn den Wandel rückblickend? Wie hat sich denn UI verändert? Und wie siehst du den Blick in die Zukunft? Was wird kommen? Worauf kann man sich vielleicht vorbereiten? Welche Trends siehst du in dem Bereich?
Ja, also es ist ganz klar, also gerade im B2B wird es immer wichtiger werden, dass die Unternehmen nicht nur exzellente Produkte herstellen oder verkaufen, sondern auch die ergänzende Software einen Wettbewerbsvorteil bietet. Ja, also gerade auch wenn es darum geht, international neue Märkte zu erschließen, kann es da entscheidend sein, dass die Customer Experience im digitalen Bereich exzellent ist. So, und da ist man wirklich gut beraten, aktuelle Entwicklungen da genau zu beobachten, kontinuierlich zu prüfen, ob und welche Innovationen da die eigenen Anwendungen verbessern können. Und da kann es auch hilfreich sein, auch den B2C-Sektor ja im Blick zu haben, weil da oft die Innovationen als erstes quasi auf den Markt kommen. So, und und wer eben SaaS-Lösungen im Einsatz hatte, hat natürlich den Vorteil, dass Optimierungen da schnell und unkompliziert umgesetzt werden können und so die Zukunftsfähigkeit der eigenen Anwendung da gesichert ist. Und genau das sollte man eben auch tun, ja, die Software immer weiterentwickeln, sodass man diesen Innovationsvorsprung nicht verliert.
Okay.
Und aus Nutzersicht, also die Nutzer, die werden sich in Zukunft immer weniger mit schwer zu bedienenden Interfaces zufrieden geben und auch die betreffenden Unternehmen da mal abstrafen. Gerade wenn der Anteil der Digital Natives bei den Entscheidern im B2B-Bereich steigen wird, der ist jetzt schon hoch, aber der wird immer mehr steigen. Da wird es dann immer wichtiger sein, da ein Innovator am Markt zu sein.
Ja, ganz bestimmt.
Und SaaS-Lösungen im B2B-Bereich, die werden sich halt auch immer mehr den Standards, wie sie im B2C-Bereich gelten, annähern. Ja, so dass wir dann hoffentlich wirklich irgendwann keine Oberflächen mehr sehen werden, die schon beim Anblick die Lust auf die Bedienung da zunichte machen. Und
Ja.
ein letzter Punkt vielleicht, aber das ist vielleicht auch ein eigener Podcast wert, ist natürlich das Thema KI. Und also KI wird einen ganz entscheidenden Faktor spielen in Zukunft, in naher Zukunft vielleicht auch schon, also nicht nur in der Bedienung einer Software, sondern auch in der Erstellung, also im UI, im UX-Design, in der Konzeption von Oberflächen. Also wir in der Medienwerft, wir setzen jetzt schon KI als Sparringspartner ein, um Texte und Konzepte da schneller erstellen zu können.
Dazu haben wir tatsächlich sogar schon eine Podcast-Folge KI im CX. Aber du hast uns jetzt auf jeden Fall, denke ich, ganz große Lust gemacht auf SaaS, weil du vorhin meintest, dass du keine Oberflächen mehr sehen willst, die da einem die Lust verderben. Ich glaube, hier ist das Gegenteil passiert. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du uns da einen Einblick gegeben hast und bedanke mich und wünsche dir und wünsche auch unseren Hörern noch eine gute Zeit und sag bis zum nächsten Mal beim Podcast CX Insight. Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.